Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Und wir blicken heute zurück auf Mauerfall und Wiedervereinigung vor 30 Jahren und auf das, was dann folgte, der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft mit massenhaftem Jobverlust. Ein traumatisches Erlebnis für viele, das bis heute nachwirkt, und viele machen die Schocktherapie der Treuhandanstalt dafür verantwortlich. Mit Recht? Welche Alternativen hätte es gegeben? Darüber wollen wir heute reden in Tacheles mit Markus Böck. Er ist Historiker an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Tag, Herr Böck.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Böck, Sie sind 1983 in Aschersleben in Sachsen-Anhalt geboren, waren beim Mauerfall also 6 Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Das sind natürlich eher so Erinnerungen aus der Perspektive eines Kleinkindes. Aber bestimmte Dinge hat man schon mitbekommen und haben einen auch schon mitgeprägt, würde ich sagen. Also solche Themen wie Betriebsschließung, Arbeitslosigkeit, Abwanderung, das war immer so ein Grundrauschen, dass die Erwachsenen die Eltern, Großeltern beschäftigt haben. Das muss man auf jeden Fall festhalten.
Sie sind nach dem Abitur dann in den Westen gegangen, haben in Bochum studiert und arbeiten dort heute auch am Lehrstuhl für Geschichte. Für Sie galt also auch, Karriere kann man nur im Westen machen.
Es betraf sicherlich viele meiner Altersgenossen, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben. Also der überwiegende Großteil hat eben im Prinzip das Mansfelder Land, wo ich herkomme, verlassen und dort studiert. Und in der Regel sind diese Leute dann auch nicht mehr zurückgekehrt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also das sind vielleicht noch eine Handvoll meiner ehemaligen Schulkameradinnen und Kameraden, die noch dort wirklich auch leben und arbeiten konnten. Mhm. Für unsere Generation war das keine Option, dort wirklich dauerhaft zu bleiben.
Und heute sehen Sie da blühende Landschaften, wenn Sie zurückkehren in Ihre Heimat?
Ich denke, es ist eine schwierige Situation. Also ich habe großen Respekt vor den Menschen, die da geblieben sind und die da versuchen, sich dagegen anzukämpfen, sich dagegen zu stemmen auf Seiten der Politik, auf Seiten der Unternehmen, der Wirtschaft. Gerade in so einer vom Strukturbruch doppelt betroffenen Region wie meiner alten Heimatregion, da ist es natürlich unheimlich schwer, sich gegen solche Großtrends zu behaupten. Man kämpft, aber es ist natürlich ein Prozess, der nicht nur was mit Ost-West zu tun hat, sondern auch mit Globalisierung, mit Digitalisierung, mit Stadt-Land-Friktionen, die sich hier bemerkbar machen. Und deshalb ist es eher eine schwierige Geschichte, würde ich sagen.
Björn Höcke, das Aushängeschild des völkisch-nationalen Flügels in der AfD, hat vor einigen Wochen gesagt, die Verelendung und Heimatzerstörung hier bei uns, also im Osten, hat einen Namen und dieser Name lautet Treuhand. Kann man es sich so einfach machen?
Das ist natürlich viel zu einfach und zu indifferenziert. Also, dass die AfD dieses Thema versucht zu besetzen und ein Stück weit auch der Linkspartei wegzunehmen, wenn man so möchte, das überrascht mich nicht. Das eignet sich natürlich sehr gut für solche Polarisierungen und auch für solche populistischen Kurzschlüsse. Und die Treuhandanstalt hat da natürlich eine lange Geschichte als negativer Gründungsmythos, wenn man so will, der neuen Bundesländer. Aber natürlich, wenn man es sich differenziert anschaut, die Fälle anschaut, das, was wirklich konkret in den frühen 90er Jahren geschehen ist, anschaut, analysiert, dann wird man natürlich zu anderen Urteilen und auf jeden Fall nicht zu solchen pauschalen Urteilen kommen, im Negativen wie aber auch im Positiven.
Aber diese Erzählung von der Plünderung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhand, diese Erzählung stößt in Ostdeutschland ja durchaus noch auf offene Ohren. Das sind ja viele so, nicht nur in der AfD.
Das ist definitiv der Fall. Also gerade ältere Ostdeutsche, ich meine jetzt vor allem diejenigen, die jenseits der 40 sind, die wirklich diese Zeit aktiv erlebt haben, am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder so. Für die ist die Treuhandanstalt ein Stück weit auch bis heute noch ein sehr, sehr negatives Symbol einer doch sehr rigorosen Abwicklung des Ostens durch den Westen zugunsten dann auch oftmals westdeutscher Großunternehmen. Das ist die Erzählung, die Plattmache, teilweise die Kolonialisierung. Das spielt für die Leute heute noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und deshalb haben wir ja vor einiger Zeit auch von so einer Art emotionalen Bad Bank gesprochen. Also so ein Ort, die Treuhandanstalt, so ein Symbol für Dinge, die man als Zurücksetzung, als Entwertung, als Abwicklung empfunden hat. Und das parkt man dann, das schiebt man dann bis in die Gegenwart ein Stück weit zur Treuhandanstalt. Ob das dann der Fall war, das spielt dann auch gar keine Rolle mehr. Das hat sich ein Stück weit auch verselbstständigt dann.
Sie selbst haben eben vom negativen Gründungsmythos gesprochen, der sich tief in die Erinnerungskultur der Ostdeutschen eingebrannt hat. Bedeutet das nicht auch, dass viele in Ostdeutschland nach wie vor fremdeln mit diesem Gesamtdeutschland, in das sie vor 30 Jahren reingeschubst wurden?
Ich denke, das ist durchaus auch ein Element der Erklärung, die wir finden können, warum diese Distanz, die Skepsis, die Zweifel bis heute noch stärker ausgeprägt sind als vergleichsweise in den alten Bundesländern. Also gerade die Treuhandanstalt war so etwas wie eine Art Wirtschaftsregierung, wie eine Art Nebenregierung, die handlungsfähig war, Entscheidungen getroffen hat, sichtbar war in den frühen 90er Jahren, und mit ihr verbinden sich eben diese ganzen massiven Enttäuschungen. Also man muss immer die Fallhöhe beachten. 89, 90 hatte man immense Erwartungen, immense Hoffnungen. Es herrschte Euphorie, es herrschte Aufbruchsstimmung, gerade auch in Ostdeutschland, in Westdeutschland vielleicht nicht so stark. Aber diese Euphorie war auf jeden Fall ein Faktor. Und dann im Frühjahr 91 sah man sich eben mit der Treuhand, mit Schließungen, mit Entlassungen, mit Protesten, mit Skandalen dann auch später konfrontiert. Und diese extreme emotionale Fallhöhe von der Euphorie 89, 90 in die Erbitterung, in Enttäuschung 91, 92, die ist, hat sich ein Stück weit mit der Treuhandanstalt vermengt. Und das Gefühl vieler Betroffener, die eben von Schließungen, Entlassungen betroffen waren, war eben, okay, jetzt entscheidet irgendeine anonyme Macht von oben herab wiederum über unser Schicksal, und wir können damit gar nichts, also wir können uns gar nicht dagegen wehren. Es ist im Prinzip ganz ähnlich, wie wir es schon aus der SED-Zeit kannten. Das ist sozusagen die Wahrnehmung, das Wahrnehmungsmuster, das man dann hat. Und das klebt natürlich etwas immer noch am Image von Demokratie und Marktwirtschaft bis in die Gegenwart, würde ich sagen. Also ein Element ist da auf jeden Fall die Treuhandanstalt, um im Prinzip diese Distanz plausibel zu machen, zu verstehen.
Birgit Breuel, die war von 1991 bis 1994 Chefin der Treuhandanstalt, und die hat gesagt, es gibt viele wirtschaftlich sehr erfolgreiche Regionen. Ich würde behaupten, unsere Politik von damals hat an den Erfolgen durchaus einen Anteil. Diese optimistische Sicht hat sich bis heute nicht durchgesetzt, zumindest nicht in Ostdeutschland.
Das ist durchaus der Fall. Also wenn wir uns die langfristigen Wirkungen anschauen, kommen wir sicherlich zu einem differenzierten Bild, wobei wir auch noch sehr wenig darüber wissen. Es gibt diese bekannten Leuchttürme, es gibt Regionen, die sich relativ gut erholt haben, die Universitätsstädte, die Großstädte, die hier durchaus ein lebendiges lebendig sind, blühen auch. Aber es gibt eben im Prinzip auch die in Anführungszeichen abgehängten Regionen, die sich sehr, sehr schwer tun, die diesen doppelten Strukturbruch Stadt, Land, Ost-West eben nicht so einfach verkraften konnten. Und die kämpfen im Prinzip bis heute darum. Und deshalb ist das Bild auch entsprechend differenziert. Und dann, damit verknüpft sich natürlich oft auch die Frage, was ist jetzt Erfolg und was ist Misserfolg? Und gerade im Kontext von Treuhand, Privatisierung, Wirtschaftsumbau, ist das immer, wenn Sie so wollen, die Gretchenfrage. Was bewerte ich als Erfolg und was als Misserfolg? Ist ein Standort, wo früher 10.000 Beschäftigte in einer Fabrik tätig waren, der heute immer noch besteht, aber nur noch 1.000 Mitarbeiter hat, ist das ein Erfolg oder ist es ein Misserfolg? Also aus Treuhandperspektive würden Sie sagen, der Standort wurde gehalten, das ist ein Erfolg. Aus Perspektive der betroffenen Stadt oder der Bevölkerung oder der Belegschaft steht natürlich der Verlust von 9.000 Arbeitsplätzen im Fokus. Da wird es eher als dramatischer Misserfolg bewertet. Und diese Gegensätze haben wir bis heute.
Nun ist ja auch viel Geld nach Ostdeutschland geflossen. Es gab große Anstrengungen, große Investitionen. Und durchaus gibt es ja auch wirtschaftlichen Fortschritt. Auf der anderen Seite sehen wir, Sie haben wirtschaftlich abgehängte Regionen genannt. Die gibt es auch in Westdeutschland. Und dort sagt man inzwischen, die Infrastruktur in vielen Regionen in Ostdeutschland ist viel besser als im Ruhrgebiet oder im Saarland. Also warum ist es bislang kaum gelungen, hier eine gesamtdeutsche Sicht auch auf die Frage gleicher Lebensverhältnisse zu richten, sondern immer noch nach Himmelsrichtung zu sortieren, nach Ost-West, also eine doch recht spalterische Sicht auf die Entwicklung in Gesamtdeutschland zu richten?
Das ist natürlich eine Frage, die mich auch ganz persönlich beschäftigt, da ich ja quasi aus der einen Krisenregion in die andere Krisenregion übergewandert bin, ins Ruhrgebiet. Und hier stellen sich natürlich auch viele Fragen, die sich in modifizierter Weise natürlich auch in ostdeutschen Regionen stellen, aber aus einer anderen Grundperspektive. Und diese Konkurrenz von, sagen wir mal, von Städten wie Oberhausen mit anderen Regionen in Ostdeutschland, wo man dann die Wahrnehmung entwickelt hat, naja, wir zahlen jetzt Transferleistungen und unsere Infrastruktur verkommt und ist marode und dort drüben ist es halt anders. Ich denke, das ist auch ein Stück weit ein Problem der medialen, der politischen Debatte. Da ist es schwer, solche differenzierten Sichtweisen durchzusetzen. Und ich würde auch bezweifeln, dass es Sinn macht, einfach pauschal nach Himmelsrichtungen Fördergelder auszuschütten. Das ist sicherlich nicht der Ansatz, der weiterführend ist, sondern dass man stärker auch definiert, was möchte man eigentlich erreichen, was kann man erreichen und wo setzt man eben diese Mittel an. Und da gibt es ja durchaus extreme Positionen. Also auf der einen Seite Kollegen, Wissenschaftler, die sagen, okay, wir müssen im Prinzip uns auf die Kerne konzentrieren und versuchen dort die Mittel zu summieren oder anzusetzen, um im Prinzip diese Regionen als Leuchttürme zu fördern, die dann ins Umland hoffentlich strahlen. Und die anderen, die sagen, naja, aber dann lasst ihr aber das flache Land, die ländlichen Regionen völlig ausbluten und mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Und bis heute schwelt diese Debatte ja weiter und wir schieben die so ein Stück weit vor uns hin. Aber ich denke, Deutschland muss sich dann in den nächsten Jahren auch stärker mit kritisch befragen, was es eigentlich möchte und wo es sich da eigentlich in dieser Frage sieht.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Sendung Tacheles mit dem Historiker Markus Böck. Wir sprechen über 30 Jahre Wiedervereinigung und die Rolle der Treuhandanstalt. Herr Böck, Mitte 1990 hat die Treuhandanstalt 8600 volkseigene Betriebe, wenn ich da die Zahl richtig im Kopf habe, übernommen. Und die Ausgangslage schien eigentlich gar nicht so schlecht. Detlef Rohweder, der erste Treuhandchef, schätzte damals den Wert der DDR-Wirtschaft auf 600 Milliarden D-Mark. Und das hat sich als fundamentale Fehleinschätzung herausgestellt, oder?
Es hat sich als Fehleinschätzung herausgestellt, aber alle Seiten waren dieser Fehleinschätzung unterlegen. Sowohl die Ostdeutschen, die letzte Modo-Regierung hat den Wert des Volksvermögens bei etwa 1000 Milliarden angesetzt. Aber auch in Westdeutschland dachte man, hier sind große Werte erstmal vorhanden. Und das war ja im Prinzip die Mitgift, die die DDR noch in die Einheit einbringen konnte, vor der Währungsunion. Weil man dachte, man hat hier einen Wert, den man im Prinzip positiv mit in die deutsch-deutsche Ehe, die dann sehr rasch zustande kommt, mit einbringen kann. Das ändert sich aber allerdings gravierend nach der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli 1990. Also selbst wenn vorher unter den Bedingungen von Planwirtschaft, RGB und so weiter, also dieser großen Strukturen im Ostblock, Werte vorhanden gewesen waren, wurden die spätestens durch diese sehr radikale Währungsunion, die sich die Ostdeutschen ja gewünscht hatten, tragischerweise, durch die Währungsumstellung 1:1, diese Betriebe, die ohnehin seit den 70er, 80er Jahren mit massiven Problemen zu kämpfen hatten, Investitionsstau, Umweltprobleme, um nur einige Probleme mal anzusprechen, wurden im Prinzip über Nacht in das kalte Wasser der Marktwirtschaft gestoßen. Und beides wirkte auf ganz fatale Art und Weise zusammen. Und die Treuhandmanager um Detlef Rohweder, die Sie erwähnt haben, die dann ab Juli peu à peu zur Treuhand kommen, sind im Prinzip mit die Ersten, die wirklich realisieren, hier werden keine Gewinne zu verteilen sein, sondern hier ist quasi knallhartes Krisenmanagement gefragt.
Und das bedeutete diese schnelle Wirtschafts- und Währungsunion, die ostdeutsche Wirtschaft musste sich jetzt in der Konkurrenz zu den westdeutschen Betrieben behaupten und dabei stellte sich heraus, die meisten sind nicht konkurrenzfähig.
Das ist sicherlich der Fall. Ich meine, selbst wie in westdeutschen Unternehmen wäre es schwer gefallen, unter vergleichbaren Umständen sich überhaupt noch am Leben zu halten. Also Kollegen, Ökonomen haben in den 90er Jahren diesen Aufwertungsschock auf etwa 300% beziffert. Und quasi über Nacht mussten die ostdeutschen Unternehmen ihre Löhne, ihre Vorprodukte, ihre Maschinen, ihre Investitionen in harter Währung bezahlen und ihre Produkte auch in harter Währung nach Osteuropa beispielsweise verkaufen. Und das war natürlich eine extreme Umstellung, die sich dort über Nacht vollzogen hat. Und hinzu kam natürlich noch, dass man viel zu viele Mitarbeiter in den Betrieben hatten, weil natürlich der ostdeutsche Betrieb etwas anderes war als ein westdeutsches Unternehmen mit viel mehr sozialen und kulturellen Funktionen im Ort. Und das war natürlich eine tragische Situation, wo relativ schnell klar wurde, hier sind wirklich dramatische Veränderungen nötig, um im Prinzip wenigstens einen Kern dieses Betriebes, dieses Unternehmens am Ort zu halten. Und das ist eine Konstellation, die sich entwickelt hat aus den Dynamiken des Frühjahrs 1990, die sich die Ostdeutschen ja auch gewünscht hatten ein Stück weit. Aber sie hatten natürlich zu dem Zeitpunkt, ich erwähne jetzt kurz die Volkskammerwahl im März 1990, natürlich gar keine Ahnung, was das für Konsequenzen haben würde, wenn die D-Mark eben jetzt sofort im Kurs von 1:1 nach Ostdeutschland kommt. Und das ist ein Stück weit das Tragische daran.
Und die Frage ist dann ja, welche Chance hatte überhaupt die Treuhandanstalt, diese Unternehmen tatsächlich konkurrenzfähig zu machen, in die Marktwirtschaft zu entlassen und ihnen da eine Chance zu geben?
Es sind im Prinzip zwei Ebenen. Auf der einen Seite findet die Treuhandanstalt natürlich ein gewisses politisches, ökonomisches Strukturgeflecht vor. Also sie trifft diese grundsätzlichen Entscheidungen, Wirtschaftsunion, Schocktherapie, Währungsumstellung, die trifft ja nicht die Treuhandanstalt. Also die werden vorher im politischen, öffentlichen Raum verhandelt, getroffen. Aber dann muss sie im Prinzip mit dieser Masse an Betrieben, die jetzt in ihrem Portfolio liegen, umgehen und ihren Auftrag, die Wirtschaft so schnell wie möglich zu privatisieren, wettbewerbsfähig zu machen, zu sanieren oder aber zu schließen, der ja im Treuhandgesetz vom Juni 1990 zugrunde gelegt wird, diesen Auftrag muss sie jetzt erfüllen. Und da eröffnen sich natürlich gewisse Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Also haben wir im Prinzip beides wirkt zusammen. Also die äußeren Bedingungen sind zwar ein Stück weit stark vorgegeben, aber innerhalb dieses Szenarios kann die Treuhandanstalt natürlich auch selber Entscheidungen treffen. Die Geschwindigkeit bestimmt sie. Sie versucht, sich unabhängig von der Politik zu machen. Sie versucht im Prinzip auf die einzelnen Betriebe zu gucken und deren Zukunftsfähigkeit zu evaluieren, zu bewerten anhand betriebswirtschaftlicher Kenndaten. Und da eröffnen sich natürlich Handlungsspielräume, über die man dann sehr stark auch streitet und diskutiert.
Das war ja eine Diskussion, die es Anfang der 90er Jahre gegeben hat. Erst sanieren, dann privatisieren, also erst Geld in Unternehmen stecken, investieren, damit sie wettbewerbsfähig sind, dann privatisieren. Bei der Treuhand ging es in der Regel andersrum. Die Unternehmen, die keinen Käufer fanden, wurden abgewickelt. War das die falsche Reihenfolge? Hätte es nicht doch eine Alternative gegeben?
Das war natürlich eine sehr, sehr hitzige Debatte in den frühen 90er Jahren.
Privatisierung. Was
sagen Sie? Also die Überzeugung der Treuhandspitze, aber auch vieler westdeutscher Treuhandmanager, leitender Mitarbeiter war, die Privatisierung soll ein Investor leisten, weil nur der Investor kann sich auf den Einzelfall fokussieren. Er hat Kapital, er hat Know-how, er hat Verbindungen. Das war die Logik, die dahinter stand. Und auch Rohwedder brachte das auf die Formel: Privatisierung ist die wirksamste Form der Sanierung. Das ist ja eine Formel, die er sozusagen kurz vor seiner Ermordung noch prägt. Das war allerdings gerade im Zeitverlauf, wie Sie sagten, zunehmend umstritten, weil man sah, viele Betriebe sind eben nicht einfach so privatisierbar, sondern müssen erst noch privatisierbar gemacht werden. Und da war der Grundsatzstreit: Kann das die Treuhand leisten? Soll sie es leisten? Schiebt sie da nicht öffentliche Gelder in Industrieruinen hinein, die eh keine Perspektive haben? Das war eine der Wahrnehmungen. Später hat sich das ein Stück weit gedreht. Da hat die Treuhandanstalt eben von ihrem scharfen Privatisierungskurs abgelassen und man hat wiederum stärker sich auf sogenannte industrielle Kerne konzentriert. Also bestimmte Betriebe, wo man in der Politik, in der Öffentlichkeit, in der Region der Meinung war, die sind zwar jetzt nicht privatisierungsfähig, aber schließen können wir die auch nicht, weil wenn wir diesen Standort schließen, ist im Prinzip nichts mehr übrig in diesem Ort, in dieser Kleinstadt.
Es gab ja durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, keine schnelle Wirtschafts- und Währungsunion, das übersteht die ostdeutsche Wirtschaft nicht. Oskar Lafontaine, der Kanzlerkandidat der SPD 1990, hat das so formuliert, hat die Wahlen krachend verloren gegen Helmut Kohl, der von blühenden Landschaften geschwärmt hat. Und die ostdeutschen Wähler sind ihm gefolgt. Die wollten diese schnelle Wirtschafts- und Währungsunion, haben sie sich also in gewisser Weise das Grab selbst geschaufelt.
Das ist eine besondere Tragik, denke ich, die man in diesem Vorgang sehen muss. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Es gab genug kritische Stimmen. Die Linke tat sich schwer mit dem neuen deutschen Nationalstaat. Oskar Lafontaine ist ein gutes Beispiel. Karl Otto Pöhl wäre ein anderes Beispiel gewesen von der Bundesbank. Die Ökonomen haben gewarnt und haben gesagt, also ihr dreht eigentlich den Prozess um. Erst müssen Wirtschaftsreformen kommen, langsam, graduell, und dann am Ende steht eine Währungsunion, wie wir es ja bei der Euro-Einführung kennen. Aber die Dynamik dieses Frühjahrs 1990, die politische Richtung, hatte eine völlig andere Stoßrichtung. Auch die Bundesregierung am Rhein in Bonn sah sich massiv unter Druck gesetzt, weil im Prinzip Monat für Monat nach Öffnung der Mauer viele Zehntausende Ostdeutsche in die alten Bundesländer überwanderten. Und das war natürlich auch eine soziale Dramatik, die dahinter stand. Und dann war die Überlegung, ja, wenn wir euch jetzt sagen, ihr bekommt die D-Mark relativ schnell und auch komplett, und dann steht da sowas wie ein zweites deutsches Wirtschaftswunder. Das war die Überzeugung, die man im Frühjahr 1990 in Bonn kultiviert hat. Im Nachhinein zeigte sich natürlich, es hat so nicht funktioniert in dieser Art und Weise. Aber das ist im Prinzip eine Wahrnehmung, eine zeitgenössische Wahrnehmung, die man für meine Begriffe ernst nehmen muss. Also nicht nur in Ostdeutschland war man mit dieser neuen, nicht vorhergesehenen Situation überfordert, sondern auch in der Bundesregierung musste man sich erstmal auf dieses nicht erwartete Szenario einstellen. Und da gab es diese Hoffnungen in Westdeutschland oder das Versprechen, das wird alles nichts kosten.
Und Fakt blieb, Fakt wurde, viele Ostdeutsche haben ihre Lebensgrundlage verloren, haben ihre Jobs verloren und sie fühlen sich mit Recht als Verlierer der Wiedervereinigung. Wie hätte man damit besser umgehen können?
Ich denke, was man unterschätzt hat, das lässt sich jetzt auch gerade aus 3 Jahrzehnten Abstand etwas klarer formulieren. Was man sicherlich unterschätzt hat, sind die kulturellen Problemlagen. Also man ging, glaube ich, davon aus, beide Seiten sind irgendwie deutsch, es ist eine relativ hohe kulturelle Ähnlichkeit da, das wird schon funktionieren. Also diese Ost-West-Differenz, die sich da in 40 Jahren Teilung aufgetan hat, die hat man, glaube ich, so stark nicht als Problem wahrnehmen können und wahrnehmen wollen. Aber dass es diese Konflikte dann gab, die westdeutschen Vorgesetzten, die ostdeutschen Mitarbeiter, Ost-West-Gegensätze, wie beispielsweise im Fall Bischof Rohde, die sich ganz massiv emotional aufschaukeln, Ostalgie, die Debatte um die Staatssicherheit und so weiter und so fort, das hat man, glaube ich, nicht so stark gesehen. Man hat stärker auf technische Lösungen gesetzt, Technokratie, auf Infrastrukturen, auf große Bauprojekte, auf solche Dinge. Aber man hat diese Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter über soziale Sicherungssysteme massiv abgefangen. Man hat im Prinzip materiell durchaus immense Kosten auf sich genommen, um im Prinzip diese innere Einheit voranzubringen. Aber man hat ein Stück weit auch unterschätzt, dass es eben nicht nur um materielle Fragen geht, sondern auch um symbolische Anerkennung von Lebensleistungen, von individuellen Biografien. Und das hat man im Prinzip eben eher nicht gemacht. Und das ist etwas, was uns bis heute begleitet und was, glaube ich, auch bis heute noch eine wichtige Rolle spielt.
Sie haben Bischof Rohde genannt. Birgit Breuel, die Treuhandchefin, hat gesagt, da gab es 1993 einen Hungerstreik, um die Schließung des Kalibergbaus dort zu verhindern. Und sie hat gesagt, vielleicht haben wir zu viele Entscheidungen getroffen, die die Menschen einfach nicht mehr wollten. Also diese Überforderung ganzer Landstriche, einer Bevölkerung, war sie unvermeidbar? Hätte man diesen Prozess besser in die Länge gezogen, strecken können, abmildern können, diesen Anpassungsprozess?
Man hat das teilweise in einzelnen Fällen ja getan. Also da hat man im Prinzip sich auf andere Handlungsvarianten zurückgezogen und im Prinzip diesem Prozess mehr Zeit gegeben. Aber die grundsätzliche Überzeugung bei der Treuhand, aber auch beim Bundesfinanzministerium, das im Hintergrund stand, war sicherlich oft auch lieber ein schnelles Ende als ein Schrecken ohne Ende. Da haben Sie völlig recht. Man hat natürlich auch die Kostenseite gesehen. Man wusste, hier sind viele Betriebe, die sehr, sehr hohe Verluste machen. Und das sind ja alles Verluste, die der Staatskasse dann letztlich auf die Staatskasse zurückgefallen sind. Und da war die Überzeugung, wenn wir einen langen, gestreckten Prozess haben, ist das Ergebnis nicht unbedingt besser, als wenn wir es kurz und schmerzlos machen. Und da hatte man sicherlich auch, und das finde ich eine wichtige Verknüpfung, hatte man sicherlich auch das Ruhrgebiet vor Augen oder den Strukturwandel in westdeutschen Industrieregionen. Und im Osten wollte man im Prinzip diesen langen, gestreckten Prozess eben nicht wiederholen, weil der Eindruck auch gerade bei vielen damals sehr marktliberal orientierten Politikern und Managern auch war, wir brauchen schnell den Markt, wir brauchen schnell die Wettbewerbsfähigkeit. Und je mehr die Politik sich einmischt und je mehr wir quasi über Industriepolitik, über Strukturpolitik reden, desto stärker entstehen dort riesige Subventionslandschaften, die nicht langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist die Logik, die hinter dieser Treuhandpolitik der schnellen Privatisierungen stand. Die muss man als Historiker erstmal ernst nehmen. Und sicherlich gab es ja Versuche, die ostdeutschen Betriebsführer zu Managern aufzubauen, Management-Buyouts zu machen, also selber so eine Art ostdeutschen Mittelstand aufzubauen. Das hat auch die Treuhand versucht. Aber es war halt sehr, sehr schwierig. Es war sehr schwierig, quasi in der Kürze der Zeit tragfähige Strukturen zu etablieren. Und in der Praxis waren es im Prinzip diese Treuhandmanager, aber auch die beteiligten Unternehmensleitungen, die Berater, die Gewerkschaften, die gemerkt haben, es ist ein sehr, sehr verwickeltes Problem. Es sind sehr, sehr viele Probleme. Es ist sehr, sehr komplex und es ist kaum Zeit, um das irgendwie auseinanderzubekommen. Das sieht man gerade beim Blick in die Praxis sehr gut.
Deutschlandfunk Kultur. Die Sendung Tacheles mit dem Historiker Markus Böck. Wir sprechen über die Wiedervereinigung vor 30 Jahren und die Rolle, die die Treuhandanstalt damals eingenommen hat. Herr Böck, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, nach dem Mauerfall, gibt es nach wie vor zwei Deutungsmuster. Man kann die relativ klar Ost-West zuordnen. In Ostdeutschland heißt es eher, der Westen hat uns überrollt, ausgeplündert, hat uns ruiniert, platt gemacht. Die Treuhandanstalt dient dafür als Symbol. Im Westen die Meinung, es gab keine Alternative. Die DDR-Wirtschaft war nicht konkurrenzfähig. Was ist da falsch gelaufen, dass es hier auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch so eine unterschiedliche Deutungsweise, Sichtweise auf den Wiedervereinigungsprozess gibt?
Das ist eine hochspannende Frage. Ich denke, wir haben einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr offen über diese Thematik reden wollen, reden können. Es war kein Thema, kein näheres Thema in der Politik, kein Thema in der Wissenschaft oftmals auch. Also das muss man auch selbstkritisch sicherlich einräumen. Man hat vielleicht ein Stück weit gehofft, dass diese Ost-West-Friktion, diese Konfliktlagen weggehen werden im Laufe der Zeit.
Aber das stimmt doch auch nicht so ganz. Wir haben den Soli eingeführt, wir haben massenhaft investiert, wir haben jährliche Sachstandsberichte zum Aufbau Ost diskutiert, heftig, immer wieder gefragt, warum hinkt der Osten noch so weit hinterher. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass wir darüber nicht diskutiert hätten, dass wir es nicht thematisiert hätten.
Sie haben recht, es war Thema. Aber es war auf der einen Seite immer Thema über solche materiellen Fragen, also dass wir uns an solchen Makro, an solchen großen Statistiken festgehalten haben. Wie viele Milliarden? Wie weit ist der Abstand? Wie viel Prozent? Also wir haben das auf einer sehr materiellen Ebene diskutiert und, glaube ich, diese kulturellen Problemlagen nicht wirklich ernst genommen, die damit verknüpft sind.
Wie hätte man das machen sollen?
Ich denke, das sind Fragen, die natürlich damit zu tun haben, was jetzt in der Debatte wieder aufkommt, Fragen von Eliten, also wer ist an Führungspositionen eingesetzt. Es sind aber auch Fragen von Aspekten wie, welche Rolle spielen solche Vorgänge in der Schulbildung, in der Hochschulbildung, wie werden die in den Medien aufgegriffen? Und ich denke, da hatten wir immer ein sehr, sehr reduziertes und einseitiges Bild, das eben nicht bereit war, differenziert hinzuschauen. Also da hatten wir entweder das weiße Bild oder das schwarze Bild, was Sie erwähnt hatten. Aber wenn wir uns diese frühen 90er Jahre anschauen, dann werden wir sehen, wir haben da viel, viel mehr Grautöne eigentlich. Und da, glaube ich, liegt auch der Schlüssel, dass wir uns stärker darauf einlassen, diese Komplexität, diese Widersprüchlichkeit dieser Nachwendezeit, dieser Umbruchszeit auch wirklich auch als solche wahrzunehmen und anzuerkennen. Und das könnte sicherlich auch Brücken bauen, Erzählungen bauen, die eben uns aus diesen Schützengräben herausführen, Ost gegen West, sondern dass wir auch versuchen müssen, stärker Dialoge anzustoßen, die sich eben nicht darum erschöpfen, am 3. Oktober irgendein Bürgerfest zu veranstalten. Man hüllt sich nicht in Schwarz-Rot-Gold und läuft zum Straßenfest, wie das in vielen anderen Ländern üblich ist. Es ist eine sehr differenzierte Geschichte.
Ich habe Björn Höcke von der AfD zitiert am Anfang, der die Treuhandanstalt für Verelendung und Zerstörung in Ostdeutschland verantwortlich macht. Ich kann auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei zitieren, der sagt, Ostdeutschland hat sich von der Schocktherapie der Treuhandanstalt nie mehr erholt. Wir sehen, die AfD ist drauf und dran, bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern zur stärksten Kraft aufzusteigen. Also dieser Dialog scheint nicht gut zu funktionieren.
Das würde ich unterstreichen. Und deshalb brauchen wir im Prinzip differenzierte Positionen oder Versuche, ins Gespräch zu kommen. Und das betrifft nicht nur Ost und West, sondern das betrifft auch die Generationen. Gerade wenn man mit jüngeren West- oder Ostdeutschen spricht, für die diese Kategorien oftmals vielleicht auch gar nicht so die Bedeutung haben, die aber trotzdem merken, hier ist etwas, was unsere Eltern, unsere Großeltern sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und ich denke, da braucht es auf beiden Seiten, in Anführungszeichen, ein Stück weit stärker die Bereitschaft, sich auch auf die Perspektive der jeweils anderen einzulassen und zu verstehen. Stehen, warum haben die Ostdeutschen denn noch Probleme damit? Warum tun sie sich noch mit diesen Umbrüchen so schwer? Aber auf der anderen Seite auch aus ostdeutscher Perspektive ein Stück weit aus dieser Opferrolle herauszukommen und zu fragen, natürlich war das nicht nur eine Überforderung für uns, sondern auch aus westdeutscher Perspektive hat sich da viel verändert. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir im Prinzip Brücken bauen, Erzählungen finden, die halt jenseits dieses Besser-Wessis und des Jammer-Ossis angelagert sind. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die sich in den nächsten Jahren stellt.
Das klingt gut. Können Sie uns auch vielleicht noch einen konkreten Tipp geben? Wir werden ja im Herbst die Feierlichkeiten haben, 30 Jahre Mauerfall. Müssen wir dieses Gedenken, diese Erinnerung, den Blick zurück anders gestalten? Was konkret müssen wir da machen, damit sich die Gräben nicht weiter vertiefen?
Ich denke, das Wichtige ist, dass wir ein Stück weit wegkommen von diesen klar gezeichneten Helden- oder Opfergeschichten. Das ist nichts, was weiterhilft. Einfache Bilder werden da nicht helfen, pauschale Urteile werden da nicht helfen. Man muss genau hinschauen, man muss auch hinhören, denke ich mal, einander stärker auch zuhören und versuchen zu verstehen, wie die jeweils anderen Perspektiven auf diesen selben Vorgang ja aussehen. Und ich denke, da sind einige Schritte gemacht. Ich spüre auch oder denke auch, dass sich da auch im öffentlichen Diskurs derzeit etwas verändert, dass da die Bereitschaft auch wieder größer ist.
Wo sehen Sie das?
Allein die Tatsache, dass wir wir jetzt so breit über dieses Thema sprechen, ist schon ein Beleg dafür, aber ich denke auch in vielen anderen Formaten, in Diskussionsveranstaltungen, an denen ich teilnehme, in Ost und West, dass die Bereitschaft wächst, sowohl bei Älteren als auch bei Jüngeren wieder, sich nach 30 Jahren die Rückschau zu wagen, zu gucken, was ist da eigentlich in den 90er Jahren passiert? Was ist da gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist falsch gelaufen?
Aber mit Blick auf die politische Diskussion muss man da nicht konstatieren, Gehör finden vor allem die, die die einfachen Schuldzuweisungen treffen, die einfachen Lösungen auch bereithalten. Also die Populisten links wie rechts.
Ich denke, das ist leider ein Trend unserer Zeit. Irgendwie entspricht scheinbar dem Zeitgeist nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, in Großbritannien, in Nordamerika. Wir haben ja überall diese Phänomene, dass man mit solchen differenzierten Positionen natürlich sich schwer tut, wenn wir auf der anderen Seite, auf den jeweiligen Seiten dann die einfachen Wahrheiten im Angebot haben. Aber ich denke, gerade hier liegt natürlich auch eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft, trotzdem darauf zu beharren, dass Dinge eben oftmals nicht so einfach sind, wie sie an der Oberfläche zu sein scheinen. Und da müssen wir uns sozusagen auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diese Debatten mit einklinken. Und ich denke, gerade auch Historikerinnen und Historiker können hier einen Beitrag leisten, wenn sie genau hinschauen und uns quasi Geschichten über die frühen 90er Jahre erzählen, die ein Stück weit auch wegführen von diesen einfachen Kategorien und ein Stück weit auch bei anderen Menschen das Bewusstsein dafür wecken, es war etwas komplizierter und die Gesamtsituation ist doch etwas differenzierter, als wir die vielleicht oftmals auch gesehen haben.
Herr Böck, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.